zum Kaffee.
7 Minuten ab 1 haben wir jetzt und wir starten die Sendung zum Kaffee mit der Caroline Walker von Plato Benatertz, Präsidentin von der Oberwallis Sterbe- und Trauerbegleitung. Herzlich willkommen mit diesem Radiostudio.
Danke, guten Tag.
Ihr seid heute Sterbe- und Trauerbegleiterin, unter anderem. Auf der Weg seid ihr durch eure Erfahrungen in einen anderen Beruf gekommen. Ihr habt nämlich Arztgehilfin gelernt und habt auf diesem Beruf in verschiedenen Praxen und im Spital geschafft. Auf den Beruf als Arztgehilfin seid ihr aber gar nicht unbedingt allein gekommen. Da hat Kevin nämlich die Zwillingsschwester so ein bisschen auf den Weg geholfen.
Ja, wir sind eigene Zwillinge und wir haben eigentlich bis heute eigentlich noch selten etwas ohne Namen gemacht. Und dann hat sie entschlossen, auf Paro eine Ausbildung zu machen als Arztgehilfin. Und da habe ich mich bald entschlossen, mitzugehen.
Aber das Interesse bei einem selber ist schon vorher auch da gewesen, oder ist man erst so ein bisschen durch Ski auf die Idee gekommen?
Nein, das Interesse an sozialen Berufen sicher vorher auch schon da gewesen, aber es hätte ja auch eine Krankenschwester sein. Und durch das, dass der Ski Arzthilfin so gut hat gefunden, habe ich das natürlich auch gut gefunden. Es war immer ein bisschen Viergeist von uns zwei.
Ah, so ist ja. Das. Habt ihr in der Kindheit immer so ein bisschen das Gleiche gemacht?
Ja, schon.
Aha. Effektiv.
Ja, ich kann mich erinnern an die erste Platzverteilung. Das war für mich also fast traumatisch gewesen. Nicht mehr nach, wo ich gerade sitze, in der ersten Klasse. Und obwohl das ist eigentlich so die ganze Schuljahr ist das durchgegangen. Wir hatten fast den gleichen Freundeskreis gehabt und das hat sich eigentlich nie gross geändert.
Jetzt, ihr habt es gerade selber angesprochen, ihr habt viel das Gleiche gemacht. Irgendwann aber ist dann die Zeit gekommen, wo ihr beide ein bisschen einen anderen Weg eingeschlagen habt, zwar beide im Bereich noch Gesundheit geblieben, sage ich jetzt mal. Eure Schwester hat zur Kinesiologie gewechselt und ihr habt noch Schuppenausbildungen dazu gemacht, so wie Körpermassage, Gesundheitsberatung oder eure Füße, Reflexzonentherapie. Wie kommt es, dass ihr damals in verschiedene Richtungen sind gegangen?
Ja, sie hat auch familiär einen anderen Weg geschlagen. Sie hat früher geheiratet, als ich vorher Kind hatte. Und dann vielleicht auch durch das bedingt, hat sie dann auch halt ein bisschen so kürzer getreten, die Zeit. Hat dann nachher da für einen wieder weitergefahren mit ihren Ausbildungen. Und ich habe dann irgendwann mal, wenn ich im Spital geschafft habe, gesagt, ich wollte mich mal neu orientieren und bin dann nachher auf Zürich die Ausbildung für Gesundheitsberatung machen und für unsere Reflexzonentherapie.
Hätte der wahrscheinlich am Anfang gedacht, dass sich das auf das Mal so diesen Weg scheidet?
Nein, das hätte man nicht gedacht, aber es ist auch nicht wirklich eine grosse Trennung, weil sie arbeitet ganzheitlich, ich arbeite ganzheitlich. Es ergänzt sich sehr gut, muss ich sagen. Es sind beides, man kann einander mal sagen, was mache ich da oder mal jemanden schicken. Das ist eine gute Ergänzung.
Das ist die Verbindung auch bei den Kleinen da.
Ja, genau.
Also ihr habt auch neu orientiert, das alles ein bisschen bedingt durch berufliche und private Konfrontationen. Wieso ihr aber schlussendlich den Beruf als Sterbe- und Trauerbegleiterin gewählt habt und was ihr da genau macht, wir klären es im nächsten Teil. Die Caroline Walker ist Präsidentin von der Oberwalliser Sterbe- und Trauerbegleitung. Ihr seid vorher eher so im Gesundheitsbereich tätig gewesen, als Arztgehilfin. Wieso ist es zum Wechsel gekommen auf das Mal?
Die natürliche Konfrontation im Beruf. Durch die Arbeit im Spital habe ich im Labor geschafft, 14 Jahre. Und da habe ich auch viel zu tun gehabt mit der ambulanten Onkologie, also mit Krebspatienten, Blutentnahmen. Man lernt die Leute näher kennen und man geht auf die Abteilungen Blutentnahmen machen zum Teil. Und da ist sicher die Konfrontation gross mit Sterbenden. Und nachher halt auch im privaten Umfeld. Die Großeltern, die krank waren, der Papa, der am Autounfall ist gestorben. Es war auch ein Thema, das in unserer Familie nie ein Tabu war, wenn man über das reden konnte.
Also ich denke, aber schon da, wie er gerade erwähnt hat, ist man ja dem Ganzen wahrscheinlich sehr nah gewesen und am Abend wahrscheinlich nicht so schnell abschalten. Jetzt bei diesem Beruf ist es noch extremer. Also ist das auch so etwas, was man am Abend mit heimnimmt?
Heimnehmen zum Teil sicher, wenn man während der Begleitung heimgeht oder so und der Mensch noch nicht kann sterben und das ist ein längst Sterben und dann nimmt man sicher Sachen heim und studiert man dem noch. Aber wir haben ja alle ein bisschen eigene Ritual und haben das auch gelernt, abschalten und ist abgrenzen. Man kann ja das nicht alles immer heimnehmen, gerade wenn man noch Familie oder kleine Kinder hat. Man kann das nicht alles daheim und Platz haben. Dann geht man vielleicht noch Kerzen anbrennen in der Kirche oder noch eine halbe Stunde so laufen oder heim geht duschen. Einfach so eine Art Reinigung in Anführungszeichen.
Für sich selber.
Ja, genau.
Wie ist das aber? Wie noch darf man den Patienten oder den Angehörigen kommen, Darf man da quasi so eine freundschaftliche Beziehung so aufbauen oder muss man schauen, dass man da wirklich so einen gewissen Abstand haltet?
Also rein von der Professionalität her muss man schon sagen, muss man Abstand halten. Und du kannst nicht mit allen Menschen, die du begleitest, nachher eine freundschaftliche Beziehung aufbauen, die ist schon nicht für selber gesund zu bleiben. Man muss ja sich selber da auch Sorge haben. Es entsteht schon viel Nähe, sehr viel Intimität durch das Sterben. Das ist fast wie bei einer Geburt dabei sein. Aber doch muss man sich immer bewusst sein, man ist einfach nur ein Teil Wegbegleiter. Man ist nicht nachher Freund und Ansprechpartner, sondern wirklich Wegbegleiter und muss die Menschen nachher ihren Weg alleine weiterlaufen.
Wie ist das? Was macht ihr da, wenn ihr so einen Sterbenden begleitet? Was sagt man? Was macht man? Wie verhaltet man sich da?
Ein Häufchen ist einfach Gespürchen. Viel, wenn die Angehörigen da sind, wird über das Leben erzählt noch von dem Menschen. Wenn die Kommunikation mit dem Sterbenden selber nicht mehr möglich ist, läuft halt viel über die Angehörigen. Wenn die Kommunikation mit dem Sterbenden selber noch möglich ist, dann sprechen wir da viel über die Familie, was ist passiert im Leben, was sind nur eigentlich Pläne gewesen zum Teil, die halt nicht mehr verwirklicht werden können. Trauerarbeit halt auch beim Sterbenden. Trauerarbeit bei den Angehörigen. Zum Teil halt auch bei den Pflegenden, wenn Menschen ganz lange in Institutionen sind, sind auch die Pflegenden sehr stark involviert, gefühlsmässig. Und zum grossen Teil sind wir einfach nur da und sind einfach da und machen Sitz, wo sie still und beten mal etwas, wenn das Bedürfnis da ist, zu beten. Und unter Umstand hört man nur Musik oder man ist einfach da und hat die Hand oder sitzt neben dem Bett. Oder wenn das Bedürfnis, wenn man spürt, das ist nicht so nahe erwünscht, geht man halt einmal weiter weg sitzen.
Also es ist sicher kein einfacher Beruf und ich glaube, viele wissen einfach gar nicht, wie man sich so verhalten. Also wir kennen ja, glaube ich, selber alle das Problem mit Angehörigen. Wenn jemand verstorben ist, weiss man schon mal gar nicht, was man will sagen. Trotzdem machen ihr den Beruf tagtäglich. Da müssen ja es war eine schöne Seite an dem haben, aber die reden wir im nächsten Teil. Caroline Walker-Miano arbeitet als Trauer- und Sterbebegleiterin und ist auch Präsidentin vom Oberwalliser Verein. Wir haben so ein bisschen deine Arbeit jetzt gerade angeschaut, aber ich sehe so deinen Tag aus. Also der Job stelle ich mir als 24-Stunden-Job vor. Wie sieht das aus?
Es ist so, wir haben jetzt abwechslungsweise mal einen Monat ich das Telefon, mal einen Monat die Elisabeth Heldner von Einholz, die die Stellenleitung bis jetzt alleine gemacht hat, bis vor 3 Monaten. Und dann haben wir einfach einen Pickendienst quasi, 24 Stunden rund um die Tür und dann, wenn ein Altersheim oder ein Spital oder eine Familie private Begleitung braucht, leiten die auf das Nummer an und nachher die Begleiterinnen und der Begleiter kontaktieren und sagen, was ist in deiner Möglichkeit, wie viel Zeit kannst du gehen, gehst du lieber die erste Hälfte Nacht, die zweite Hälfte Nacht oder aber wenn es nötig ist und von einer Familie nicht gewünscht wird. Und selber machen wir auch Begleitungen. Das heisst, wenn es einfach von unserer Familie her stimmt und so, dann gehen wir euch auch begleiten. Und dann, wenn Begleitungen am Laufen sind, kann das sehr intensiv sein. Da ist natürlich von diesen 20 Menschen, die für uns begleiten, nicht gerade immer jeder gesund oder von der Familie her bereit, Begleitungen zu machen. Und dann schauen wir schon, dass eine gewisse Kontinuität in der Begleitung ist, dass man vielleicht 4 bis 5 Begleiter involviert und die immer wieder probiert zu schicken. Aber wir können es halt auch nicht ganz gewährleisten, dass immer die gleichen Menschen gehen begleiten. Wobei, dass wir bis jetzt nie negative Rückmeldungen hatten. Dass wirklich nie jemand gesagt hat, es stimmt nicht, wenn der Wechsel so gross ist. Es ist halt einfach, weil es freiwillige Arbeit ist, weil es unentgeltlich angeboten wird, ist das halt auch eine andere Situation, als wenn man Lohn dafür verkommt und dann sagt, du musst jetzt da gehen. Wir sind halt sehr froh und sehr stolz auf unsere Begleiterinnen und Begleiter und sind halt auch sehr bemüht, dass das für sie stimmt und dass für sie auch in Ordnung ist, dass sie auch gesund bleiben und für uns die Einsatz können leisten.
Aber wie ist das jetzt für euch, wenn ihr zu jemandem kommt, kennt man da irgendwas wie eine Vorgeschichte oder etwas? Oder es können ja vielleicht an einem Tag mal 2 verschiedene sein, Leute, zu welchem das man geht. Wie kommt man da ein? Wie ist man quasi vorbereitet auf das, was da kommt?
Wir sind sehr angewiesen darauf, dass aber Angehörige, die sich melden, oder Seelsorger oder Pflegende, ist sehr viele Informationen, so viel wie möglich, über den Menschen geben, der am Sterben ist. Und der Rest Informationen, wenn möglich, beschafft man sich da im Sterbezimmer bei einer Angehörigen. Und sonst gibt es viele Fotos im Zimmer, die man anschauen kann. Oder sonst muss man halt einfach das nehmen, was da ist. Viele Vorgeschichte und einen Umstand hat man schon nicht, das stimmt schon. Mhm. Aber durch Sachen, die dann vielleicht auch im Zimmer sind von dem Menschen, der am Sterben ist oder so, kann man da darauf zurückleiten. Da hat er zum Beispiel gar gebetet, wenn ein Gebetsbüchlein da ist, oder hat er Enkelkind, wenn Zeichnungen da sind. Und dann nimmt man das so als Anhaltspunkt, über was das man reden kann oder was man so als Thema kann.
Also ich stelle mir die Arbeit sehr schwierig und häufig natürlich einfach auch traurig vor. Was sind denn für all die schönen Seiten an der Arbeit?
Einfach zu merken, dass das eine riesige Entlastung ist für Angehörige, Pflegende, Sterbende. Die Dankbarkeit, die von diesen Menschen entgegenkommt. Und das Wissen darum, dass das einfach wirklich gebraucht wird. Wenn wir den Verein gegründet haben, hat man uns gesagt, im ersten Jahr werden die nichts zu tun haben. Das hat sich das Gegenteil bewiesen. Wir haben bis jetzt über 2000 Stunden freiwillige Arbeit gemacht, Einsatz geleistet. Und das ist einfach, wenn ein Mensch Mutter, Seele, alleinig ist, keine Angehörige hat und niemand. Und einfach wir das Privileg und die Zeit haben, hier dazu zu sitzen und einfach können da sein. Und zu wissen, der Mensch hat nicht alleinig müssen sterben. Ist das für uns irgendwie Lohn und Dankbarkeit genug? Das sind die schönen Seiten an der Sterbebegleitung.
Mhm. Ihr redet zu, ja, nicht gerade zu genau dem Thema, aber zu einem ähnlichen Thema vor kurzem das Kinderbuch geschrieben. Das kommt diese Woche raus, aber das reden wir im letzten Teil. Die Caroline Walker-Miano ist Präsidentin vom Oberwalliser Verein für Sterbe- und Trauerbegleitung, hat nebenbei, wenn man das so will sagen, euer Institut mit einer Kollegin gegründet, Lebenshalt heisst. Schon der Name ist sehr interessant, aber wenn man schon sieht, was ihr alles anbietet, das ist es wie von Massage bis Sterbebegleitung bis hin zu Aromatherapie, Gesundheitsberatung und so weiter und so fort. Da fragt man sich, wie passt das alles zusammen? Was war so die Grundidee von diesem Institut gewesen?
Die Grundidee ist sicher, uns ganzheitlich zu arbeiten und auch die Trauerbegleitung integrieren in euren Körperarbeit. Elisabeth, meine Partnerin, macht noch Rebounding. Das ist die Arbeit mit diesen kleinen Trampolin. Und die Trauernden haben häufig auch nicht mehr viele Körpergrenzen oder Körpergefühle. Die sinnlichen Erfahrungen sind eigentlich fast wie verloren. Das wieder ein bisschen reinbringen. Und zum Teil geben wir ganztägige Kurse in Institutionen über Sterbebegleitung, Grenzen von Angehörigen, Angehörige ins Sterben einbeziehen. Das sind auch immer sehr gefragte Kurse. Und ist das Bedürfnis, ist einfach auch mit diesem Lebenshalt wirklich einen Teil Halt zu geben, das Leben zu erhalten. Aber halt euch einfach aufzuzeigen, wie kann man mit Sterbenden umgehen, wie kann man mit der Trauer umgehen. Einfach, wir bieten euch Wohlfühlabende an, das Plateau im Plattnerhof in der Wellness, wo so märchenhaft wohlfühlen, einfach so ein bisschen alles unter eine Hüte bringen. Mhm. Dass nicht nur für uns die Arbeit auch nicht nur mit Trauer und Sterben belastet ist, sondern auch sehr viele positive Aspekte hat.
Also so das Thema Gesundheit, Sterben, Trauer, Tod, zieht sich so ein bisschen überall, so ein bisschen durch. Bin auch jetzt sogar in dem Institut wunderbar kombiniert natürlich. Nebst den ganzen Jobs, die ihr da habt und als Präsidentin, habt ihr doch jetzt tatsächlich auch noch das Kinderbuch rausgebracht, Franz Josef und Adel Gunda. Da geht es um Kremation. Wie seid ihr auf das gekommen?
Es gibt ganz viele Kinderbücher zum Thema Sterben, Tod und Trauer. Mhm. Und ich bin wirklich ein paar Mal angesprochen worden, was gibt's? Wie kann ich mal Kinder klären, warum das man in dieser westlichen Welt, wenn es schon kremiert, Tote verbrennt. Und da hat es einfach nichts gegeben. Also ich habe zumindest nichts gefunden und nach längerem Suchen wirklich nicht. Und dann habe ich zuerst gedacht, ich mache einfach so wie ein Heftchen und gebe dir das meinen Leuten mit, die das verlangen. Und wenn ich dann alles gemacht habe, die Geschichte habe geschrieben, mal habe gewusst, was für Akteure das ich will in der Geschichte, habe ich dann noch die Zeichnungen gemacht und dann gedacht, jetzt versuche ich einfach noch den Verlag zu finden, auch noch. Und habe wirklich Glück gehabt, einen Verlag gefunden, was eigentlich echt schwierig ist. Und jetzt habe ich das grosse Glück, dass der jetzt am Donnerstag in der ZOP die Vernissage ist und ich freue mich enorm drauf.
Also ich kann mir gar nicht vorstellen, wenn man das einem Kind in Büchform will erklären, aber das ist ein kleiner Einblick, um was geht es so ein bisschen?
Der Franz Josef ist ein alter Müllwurf, der lebt neben dem Friedhof und Adel Gunda ist ein Siamkatze. Und die Katze ist für mich so ein Sinnbild von Weisheit, Selbstständigkeit, lässt sich nicht zu viel an dir reden. Und der Müllwurf ist eher so der, der so in der Erde grabt, im Feister lebt, aber doch ein Sinnbild von sehr viel Weisheit. Und das sind Freunde, sehr eine äußergewöhnliche Freundschaft. Und des Tages, wenn er nicht schlafen kann am Tag, geht er auf Friedhofsmüra, trifft Aschine oder Gunda. Und dann nachher sieht er plötzlich einen Müra mit so Nischen drin und sagt, oh, die Menschen sind schon nett mit den Kotzen. Jetzt haben sie da so eine Sonne, so flotte Wohnungen gebaut. Und dann lacht aber Adel Gunda und sagt, ja, nein, Franz Josef, das sind doch Urnen. Urnengräber und da tut man aber die Urne drin von Menschen, die man kremiert hat und erklärt man dann, wie kremiert wird, warum das kremiert wird und dann wieder Bezug zum Hinduismus, für das in unserer westlichen Welt ist das schon eher ein ökologischer Aspekt, einfach auch der Zeitaufwand oder halt einfach nicht mehr lange, weil in der Erde liegen zum Teil, wenn man stirbt und so die Überlegungen und im Hinduismus ist ja halt auch eine Transformation, das Übergehen in eine andere Welt, einfach auch die Flamme, die reinigt und die hilft und zu ihrem Gott zu kommen, so der Aspekt, dass der auch gemacht ist.
Ihr habt ja selber auch zwei Kinder, habt ihr das Buch an ihnen schon getestet?
Ja, auch wenn ich es gemacht habe, sind sehr viele Fragen aufgekommen. Es ist auch etwas drin im Buch über die Fragen. Annalena hat zum Beispiel nicht kremiert werden, weil sie Angst hatte, wenn sie ohnmächtig werden, ihr Herz nicht mehr schlagen. Wie sie verbrennen, dann sind wirklich tot. Und dann wird aber dann geschaut, was passiert, wenn man die Luft anhält oder wenn man einfach schläft oder so, dass man einfach das Herz noch gleich spürt. Und da sind eine Haufen Fragen aufgekommen. Das ist für mich auch sehr hilfreich gewesen, wenn ich das Buch gemacht habe. Kinder schauen und das Thema schon, er ist schon wie gewachsen. Und im Anhang habe ich dann auch noch einen Glossar gemacht, einfach, dass man nicht nur zwei, drei Bücher sonst im Finger nehmen, dass man einfach den Kindern auch, dass man selber als Gewachsener auch anschauen kann, wie wird hier im Wallis kremiert. Ich bin mit dem Ola Weissen unten im Krematorium gsi, ja, dort durfte ich Fotos machen, Urnen, was für verschiedene Urnen gibt es und wie auch der Hinduismus erklärt, wie läuft es im Hinduismus, wie wird man da begraben und ja.
Spannend. Also da wünschen wir sicher viel Erfolg mit diesem Buch.
Danke.
Wir sind ja am Ende angekommen. Caroline Walker, mir am ersten Film, als ihr vorbeikommt, und hat nicht sogar über mich so schon etwas erzählt. Freut mich natürlich. Zum Schluss könnt ihr dir ein Grüßtelefon öffnen und ewig Grüßen zu alles schicken.
Ja, Grüße, weil die sicher auf dem Alter Werland Paul von der Zab, der mir ermöglicht, die werden so zu machen. Ganz einen dicken Grüße an meine Familie, an meine ganzen Freunde, an meine Zwillingsschwester, an meine Grossschwester, Silvia, und einfach an alle, die mich kennen, und natürlich an unsere Begleiterinnen und Begleiter vom Verein, die wertvolle Arbeit leisten für uns.